Machen wir weiter mit dem Lieblingsfehler und den hat Dominik diesmal mitgebracht.
Das ist eine gute Überleitung, dass wir gerade über Strokes geredet haben. Im weiteren Sinne geht es auch darum, der Lieblingsfehler hat uns erreicht und bevor ich den vorstelle, möchte ich einmal noch vorwegstellen, dass auch wir, glaube ich, da sehr ausgiebig drüber diskutiert haben. Wir wollen euch den vorstellen. Ich erzähle das jetzt einfach mal 2 Uhr nachts. Ihr habt NEF-Dienst, ihr werdet alarmiert, Einsatzstichwort stärkste Kopfschmerzen, Schlaganfallsymptomatik. Ihr seid so 20 Minuten auf Anfahrt, ihr seid natürlich völlig im Delirium, weil es ist ja 2 Uhr nachts. RTW ist, als ihr eintrefft, schon vor Ort. Genau, Patient ist, als der RTW eingetroffen ist, vorgefunden worden mit einem GCS von 4 und einer Pupillendifferenz. Zusätzlich imponiert der Patient die Patientin mit einer Adipositas per Magna und einem sättigen Hals. Arbeitsdiagnose als Teamkonsens. Hirnblutung und die Entscheidung ist dann, wir legen jetzt erstmal einen venösen Zugang und dann verlegen wir das Ganze in den RTW. Im Team ist relativ schnell klar, der Patient braucht einen Tubus, vorrangig als Aspirationsschutz, Oxygenierung mit aktuell 92% ist soweit in Ordnung. Ihr als Notarzt habt dann entschieden, wir fahren erstmal los, weil ins nächste Krankenhaus sind es ungefähr so 20 Minuten. Und wir bereiten auf der Fahrt ins Krankenhaus die Intubation vor. Das übernehmt zum Teil ihr, zum anderen der Notfallsanitäter, die Notfallsanitäterin, die mit euch hinten sitzt. Ihr entscheidet euch dann, eine NIF zur Präoxygenierung zu machen. Ausgangssättigung, wie gesagt, waren 92%. Währenddessen macht ihr nebenbei noch so wichtige Dinge wie Voranmeldung im Krankenhaus, Schockraum aktivieren, Medikamente aufziehen. Und als dann alles soweit ist, dass ihr jetzt ungefähr loslegen könntet, dann ist es so, dass ihr noch ungefähr 10 Minuten Fahrzeit habt. Dann denkt ihr noch mal kurz drüber nach, welches Laryngoskop ihr nutzen wollt. Und jetzt seid ihr leider in Bayern. In Bayern wurden die McGrath, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Videolaryngoskope benutzt. Hm. Wie ihr bestimmt gehört habt, oder ich glaube, wir haben sogar drüber gesprochen, ne, sind die zurückgerufen worden, weil da irgendwie die Akkus heiß geworden beziehungsweise teilweise sogar explodiert sind. Und leider gibt es in Bayern noch keine Lösung dafür, sodass es aktuell keine Videolaryngoskope dort zur Verfügung gibt. Wir haben schon drüber gesprochen, Adipositas per Magna, dicker Hals. Aktuell läuft das eigentlich alles so ganz gut mit der NIF da drauf. Ihr fahrt noch so 10 Minuten. Ihr entscheidet euch jetzt dazu, den Status quo beizubehalten. Fahrt in den Schockraum. Und natürlich, es kommt, wie es kommen muss. Ihr kommt im Schockraum an. Der Patient erbricht massivst, hat ein massiv geblähtes Abdomen. Es kommt zur Aspiration und das Anästhesie-Team im Schockraum sichert sichtlich dystym den Atemweg und ist nicht so zufrieden mit dem, was ihr so gemacht habt. So okay. Die Fallschilderung.
Gut. Ich glaube, das muss man so ein bisschen zerpflücken. Also erstmal haben wir ja einen respiratorisch gar nicht so beeinträchtigten Patienten. Hm. Also ich meine, 92er Sättigung. Jetzt haben wir demjenigen, dem das passiert ist, nicht vor Ort. Und erstmal finde ich super, dass dieser Fehler geteilt wird. Also das ist jetzt wirklich, wir versuchen jetzt, für die Zukunft zu lernen und nicht Kritik an dem zu äußern, was passiert ist. Aber warum muss der Patient überhaupt niffen? Wäre meine erste Frage. Eine 92er Sättigung, wenn ich dem vielleicht noch 2 Liter über Nasenbrille oder 6 Liter über Nasenbrille gebe, würde das nicht vielleicht sogar reichen. Also ändere nichts an etwas, was vielleicht eigentlich gar nicht schlecht läuft. Und dann kommen wir zu diesem Thema der Schutzintubation generell. Da möchte ich auch erstmal das ein bisschen aufdröseln. Also wir sehen sicherlich einen Patienten, der jeder Definition nach schutzintubiert gehört. Also GCS von 4 gehört schutzintubiert. Aber wir sehen auch eindeutig und ja scheinbar vorher identifizierten alle Prädiktoren für einen schwierigen Atemweg. Bei einer respiratorisch stabilen Situation. Dann ist die erste Frage, wenn man sagt, man muss ihn schutzintubieren, dann frage ich mich, warum macht man es denn nicht konsequent und macht sofort und bereitet alles im stehenden RTW vor? Warum dieses im wackelnden RTW irgendwas vorbereiten? Also jetzt unabhängig davon, dass das nichts mit dem Outcome des Patienten zu tun hat, ist das einfach, also ich würde in einem fahrenden RTW nichts vorbereiten wollen für irgendwas. Also entweder ich mache den Patienten transportfähig, dann intubiere ich ihn vor Ort, oder ich sage, ich kann das in die Klinik verlagern, dann verlagere ich es in die Klinik. In einem fahrenden RTW würde ich Also erstmal glaube ich, dass da einfach mehr Fehler passieren. Außerdem ist das Unfallrisiko einfach enorm hoch. Die Kollegen müssen ja, also in den RTWs, die ich kenne, die können ja nicht angeschnallt gewesen sein. Bei Intubation, Vorbereitung.
Schwierig zumindest.
Also eine adäquate Sicherung von sich selbst. Also das ist garantiert im besten Wissen und Gewissen passiert. Aber trotzdem ist das, ja.
Auf jeden Fall auch ein Aspekt.
Ein Aspekt, den man bedenken muss.
Absolut.
Ja.
Ich finde an dieser Stelle die Einschätzung des eigenen Skillsets sehr wichtig. Und ich finde es auch, also das ist natürlich auch ein diskussionswürdiger Punkt, denke ich, darüber zu diskutieren, muss ich als Notarzt das Skillset haben, diesen Patienten auch ohne Videolaryngoskop draußen sicher intubieren zu können. Aber wenn ich in dem Moment ehrlich einschätze, nein, ich traue mir das jetzt nicht zu, weil der so schwierig zu intubieren aussieht, dann sehe ich das wie Torben, dann ist, denke ich, schon auch ein gangbarer Weg zu sagen, nein, ich mache damit Dinge schlimmer, die gerade stabil sind, dann lade ich den Patienten so ein, wie er ist. Ich hätte ihn, glaube ich, auch nicht genifft. Das erschließt sich mir auch nicht. Wenn ich darüber nachdenke, den Patienten Schutz zu intubieren, dann geht es ja um fehlende Schutzreflexe und um Aspirationen und um Atemwegsverlegung. Und dann kann man sich noch überlegen, hat der Patient vielleicht gerade noch sein Mac-Menü neben sich stehen? Kann ich dem vielleicht eine Magensonde legen, den Magen absaugen, dass er wenigstens nicht erbrechen und das aspirieren kann? Kann ich vielleicht mit einem Wendeltubus die Situation in irgendeiner Form noch verbessern? Oder vielleicht ein Essmarch machen, keine Ahnung, und fahre dann halt so in die Klinik, wenn ich mir das partout nicht zutraue, zu intubieren.
Ja. Was ich mich persönlich gefragt habe, und das mache ich jetzt in dem Luxus, noch nie NEF selber gefahren zu sein und das noch nie selber haben entscheiden zu müssen, so wie ich es in der Klinik beigebracht bekomme und so wie ich es in den Kursen, die ich bisher besucht habe, auch immer vermittelt bekommen habe, wenn ich mich für eine invasive Maßnahme entscheide und ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das hat Paula, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, ob wir jetzt hier den Atemweg wirklich sichern müssen oder nicht. Aber wenn ich mich entscheide, den Atemweg zu sichern, dann habe ich das bisher immer so gelernt, dann gibt es nur einen Weg und das ist der Weg nach vorne. Und dann müssen wir das sicherlich präoxygenieren. Die NIF erschließt sich mir persönlich auch nicht, aber das ist jetzt halt passiert. Aber am Ende des Tages, wenn ich die Indikation stelle, Atemwegsicherung, dann muss ich das machen. Und wenn ich dann halt sage, okay, ich kriege das konventionell nicht hin, weil ich habe kein Videolaryngoskop, dann muss ich meinen anderen Plan B benutzen. Und dann ist der Plan B vielleicht, je nachdem, welches ich zur Verfügung habe, Larynxmaske, Larynxtubus, Beutelmaskenventilation. Und wenn ich mir dieses, wie gesagt, in dem Luxus das selber noch nie, ne, sondern wirklich nur in den Kursen, in denen ich es gelernt habe, wenn ich mir Plan A, B, C in der Form nicht zutraue, dann sollte ich mich vielleicht fragen, ob ich dann sage, dann unterlasse ich die Atemwegssicherung jetzt hier an der Stelle, versuche irgendwelche anderen Maßnahmen, wie Paula das gerade schön beschrieben hat. Und ich finde, aus meiner persönlichen Meinung raus, 20 Minuten. Ist der Tubus Outcome-relevant im Sinne von, hilft es bei seiner Erkrankung? Nee, auf gar keinen Fall. Time is brain und nicht Tubus is brain. Und ich finde die Entscheidung zu sagen, ich verzichte auf eine Atemwegssicherung, ich mache Diesel und fahre ganz schnell dorthin, wo es Neurochirurgen gibt, Neurochirurgin, vollkommen legitim. Aber ich persönlich habe es immer so gelernt und ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, wenn ich eine invasive Maßnahme ergreife, dann gibt es nur einen Weg und das ist der nach vorne.
Absolut, wobei ich wirklich sagen muss, man sollte sich immer fragen, ob man invasive Maßnahmen inklusive der Intubation in den Schockraum verlegen kann. Ich bin ja nun genauso im Schockraum tätig, wie ich das präklinisch bin und es ist was ganz anderes, ob ich mit einer Anästhesie
100%.
Mit einer Anästhesie pflege,
ja,
und vielen, vielen Händen im Schockraum eine Atemwegssicherung mache und ich bin selbst Rettungsassistent, ich habe das selbst gemacht, aber als mit einem doch ungeübten fremden Team.
Auf dem Fußboden, mit schlechter Beleuchtung, im engen Bad, 100%.
Und selbst im RTW, es ist nicht das gleiche wie im Schockraum mit meinem,
100%.
Wenn wir jetzt schon McGrath sagen, mit meinem Storz-Videolaryngoskop.
Naja, jeder erdenklichen
aufgezogenen Spritzensatz.
Ja. Und genau, mit jeder Notfallebene, mit im besten Fall einem Chirurgen, der mir sogar eine Koniotomie machen kann, also wenn ich es nicht selbst kann, und einfach auch zusätzlich, also Felix Orang hat mal zu mir gesagt, er ist viele, viele Jahre, er nennt es ja mobile Notfallmedizin, weil er den Namen präklinisch und klinisch nicht mag, aber er hat viele, viele Jahre mobile Notfallmedizin gemacht und er hat noch nie jemanden präklinisch intubieren müssen. Weil es, also abseits von der Reanimation, weil es immer einen anderen Weg gibt. Ob ich so weit gehen würde, weiß ich nicht. Ich habe schon einige Leute präklinisch intubiert, aber das Mindset ist erstmal das, was Felix hat, ist das Richtige. Die präklinische Intubation ist selten die Lösung von einem Problem.
Mir sind da so zwei Sachen, als ich das gehört habe, durch den Kopf gegangen. Zum einen, und ich glaube, da müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, manchmal hört man in Foam-Kreisen Dinge und denkt sich, jo, das ist eine schlaue Sache, das mache ich jetzt so. Und stülpt dieses Konzept einem Patienten oder einer Patientin über, die vielleicht dafür nicht die Indikation hat. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Grundsätzlich ist eine NIF eine gute Möglichkeit, jemanden irgendwie aufzusättigen vor einer Intubation. Sagen wir jetzt mal, jemand hat eine Covid-Pneumonie und ist einfach ultra schlecht. Ja, das ist aber eine andere Situation, also einfach respiratorisch ultra schlecht. Ja. Irgendwie 60er Sättigung, kannst du eh nicht mehr, ne, Hausnummern, wissen wir, aber trotzdem. Das ist eine andere Situation als jetzt derjenige, der grundsätzlich mit seiner Lunge kein Problem hat. Das ist so ein bisschen das Erste. Also wir müssen immer gucken, stimmt die Indikation? Das haben wir jetzt ja alle gesagt, okay, sehen wir nicht. Trotzdem hat vielleicht in dem Moment jemand das Bestmögliche gedacht und gedacht, ja, ich habe am besten so viel Sauerstoff, wie ich kann. Und das macht ja eine NIF. Deswegen kann ich irgendwie den Gedanken schon nachvollziehen, so ein bisschen. Tom, du wolltest einen haken?
Es ist ja nicht nur Foam, auch PHTLS.
Sagt
halt ganz klar, GCS kleine 8 intubieren.
Ich meinte das jetzt auf die NIF als Preoxygenierung bezogen.
Ja. Mhm.
Genau. Und das ist aber der zweite Punkt, den ich sagen wollte. Gerade finde ich, wenn du vielleicht jetzt noch nicht so lange NEF oder Notarztdienste oder so irgendwas machst. Mir ging das ja auch so, ich war Rettungsassistentin, ich habe 2013 war ich fertig und bin dann jahrelang als Rettungsassistentin auch gefahren, auch während des Studiums. Und natürlich hast du so im Kopf irgendwie GCS kleine 8 und der Tubus lacht. Auch darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Und dann denkst du halt, ja, okay, der hat jetzt eigentlich keine richtigen Schutzreflexe mehr, das wäre der richtige Move. Und du überlegst aber hin und her und du weißt dann vielleicht in der Situation auch, okay, ich habe jetzt so viele Faktoren, dass das einfach keine sinnvolle Sache ist. Ganz kleines, kurzes Beispiel. Ich war auf dem Weg zur Klinik, wurden wir dazu alarmiert zu einem krampfenden Patienten. Der hatte dann schon wieder aufgehört zu krampfen, ohne Maßnahmen. Der hatte am Ende so einen Rotschussschädel von einem malignen Myelom, glaube ich, und hat deswegen gekrampft und ich habe den auch nicht irgendwie in dem Moment dann noch intubiert, obwohl der auch wenig Schutzreflexe hatte, weil ich gesagt habe, hier, wir sind in 3 Minuten in der Uni, da ist ein aufgezogener Spritzensatz, wieso sollte ich den jetzt noch hier intubieren? Das dauert viel länger, wir brauchen eher ein Bild vom Kopf, warum der jetzt irgendwie krampft und bei diesem Patienten in dem Fallbeispiel ist das ja sehr klar gewesen, dass das alles so aussah wie eine Blutung, eine Hirnblutung. Und ich glaube, dann muss man auch ein bisschen schon wieder so ein bisschen die Eier von Felix haben vielleicht, zu sagen, man muss den nicht intubieren und ich kann dahinter stehen und ich kann sagen, das und das und das sind meine Gründe, warum ich den eben nicht intubiert habe, als dass man hinterher eine Situation sich hervorruft, ja, und dann jemanden im Zweifel intubiert hat, aber halt keinen Kreislauf mehr hat oder halt jemanden nicht mehr beatmet bekommt. Und wenn er so viele negative Prädiktoren schon hat, dann sehe ich das genau wie ihr alle, zu sagen, okay, dann muss man vielleicht eher sagen, ich habe gerade kein Videolaryngoskop, dann müssen wir es in die Klinik verlegen.
Also sind wir uns eigentlich einig, der einzige Fehler, der vielleicht passiert ist, ist das Anbauen der NIF. Weil eigentlich hat der Kollege ja alles richtig gemacht. Und er hat gesagt, okay, wir fahren jetzt schon mal in die Richtung, ob man jetzt während einer Fahrt eine Intubation vorbereiten sollte, hin oder her.
Wenn man angeschnallt ist, kann man sich das überlegen, ja, vielleicht. Aber
genau, wenn man das angeschnallt machen kann, okay. Aber der einzige richtige Fehler ist diese NIF, weil die vielleicht potenziell zu dieser Aspiration geführt hat.
Ich finde, es sind noch zwei andere Fehler passiert, beziehungsweise ist das wieder so ein, mein stellvertretender Klinikdirektor, da würde mich wieder auslachen, aber das ist wieder so ein klassisches Schweizer Käse-Ding. Weil ich finde, zwei Sachen müssen wir definitiv noch beleuchten. Nämlich die Tatsache, dass es in Bayern gerade aktuell keine VLs auf dem Auto gibt. Das ist ein Problem. Und ich will gar nicht sagen, das muss man irgendwie schnell lösen, aber das Problem besteht ja jetzt nicht erst seit einer Woche. Und das ist, glaube ich, ein echtes Problem, was ja anscheinend dafür sorgt, dass PatientInnen schlechter versorgt werden. Ich glaube, dass das auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, ob man das jetzt als Fehler bezeichnen will. Ja, und was ich persönlich...
Das ist ein struktureller Fehler. Ne?
Struktureller Fehler. Mhm. Und was ich persönlich auch ein bisschen schade finde, ich kann es auf menschlicher Ebene total verstehen, aber ich finde es unprofessionell, dann dieses postmortale Klugscheißen im Schockraum, so, den hättest du doch intubieren müssen, so eine Scheiße, jetzt hat er hier aspiriert. Und wie gesagt, nachts um 3 im Schockraum, du wirst dafür geweckt. Ich verstehe, dass man schlecht gelaunt ist, aber das ist nicht der Punkt, das so in der Art und Weise rauszulassen und so undifferenziert irgendwie da rumzukacken, das finde ich völlig unangebracht. Ich verstehe, dass man schlecht gelaunt ist, aber man kann trotzdem ein vernünftiges Feedbackgespräch führen oder wenigstens einfach mal fragen, was hast du dir denn dabei gedacht? Und das Ergebnis offen zu fragen, also nicht im Sinne von, bist du doof, was hast du dir dabei gedacht, sondern wirklich ergebnisoffen, was war denn deine Intention dahinter?
Also erstmal muss man festhalten, und ich glaube, das ist uns allen schon passiert, jeder will ja erstmal was zum Wohl des Patienten. Also man darf niemandem unterstellen, dass er dem Patienten was Schlechtes will. Vielleicht unterlassen aus Faulheit, okay, aber wirklich Schaden zufügen will keiner von uns. Und ich glaube, das ist erstmal ein Mindset, in das man sich begeben muss. Und ja, natürlich. Aber diese, ich kann auch verstehen, dass man in dem Moment, ich war nicht dabei, aber dass man in dem Moment nicht gut drauf ist, wenn einem dann ein kotzender, aspirierender Patient vor die Füße gelegt wird und man so denkt, Alter, was ist das denn jetzt hier?
Das ist halt so ein Ach-du-Scheiße-Moment.
Und wenn es dann noch ein Notarzt ist, den man vielleicht nicht kennt, und also das ist so ein Moment, also ob ich da in dem Moment, also auch, man muss ja auch an beide Seiten sehen, ob ich in dem Moment der Richtige bin, um dann objektive Kritik zu äußern, oder ob ich in dem Moment einfach auch denke, Alter, was hast du hier für einen Scheiß produziert? Guck dich mal um. Also ich finde auch, das muss dem Annehmenden gegeben sein, genauso wie wir Verständnis für die Fehler vorher haben, und die habe ich, man muss daraus lernen, muss man Verständnis für die Laune des Annehmenden haben, der vielleicht einfach sagt, hier, also und man muss vielleicht sogar Verständnis haben, selbst wenn er nicht genifft hätte, dass der Annehmende sagt, er hätte es auch intubieren müssen, dann muss man ihm sagen, naja, dann stell du dich da draußen hin und intubier den ohne Videolaryngoskop. Dann muss man vielleicht auch als Notarzt die dicken Eier sagen haben, das hätte der sich auch nicht getraut.
Auch aber ein bisschen kann ich auch verstehen, dass man sich in so eine Lage positioniert, dass man denkt, man müsste sich rechtfertigen für Sachen, die man gemacht oder nicht gemacht hat. Weil in der Situation war ich selbst auch schon öfter, selbst bei KollegInnen, die ich gut kenne, dass ich beispielsweise irgendwie gesagt habe, hier, pass auf, ich habe mir das und das dabei gedacht, damit die auch verstehen, die hat schon drüber nachgedacht, aber sie hat es aus den und den Gründen vielleicht so und so gemacht. Also das kann ich schon nachvollziehen. Aber also was ich super, super gut finde, ist, dass wir diesen Fehler zugespielt bekommen haben und darüber sprechen können, oder beziehungsweise diesen Fall, ich möchte es gar nicht unbedingt Fehler nennen, weil es einfach zu einer besseren Sicherheitskultur beiträgt, wenn wir über solche Dinge sprechen und wenn wir vielleicht uns gemeinsam überlegen, okay, das und das würden wir das nächste Mal im Zweifel anders machen oder vielleicht auch nochmal genauso wieder. Man kann ja auch positive Bilanzen aus Dingen ziehen.
Ich finde, Dominik hat vorhin was ganz Wichtiges gesagt, und zwar diese Frage, was hast du dir dabei gedacht? Das ist eigentlich eine meiner absoluten Lieblingsfragen, und ich habe mir ganz fest vorgenommen, für alle Fälle, in denen ich jemals irgendjemandem was beibringen werde, wenn ich mir denke, dass eine Person, wenn ich so bin, so, hä, das hätte ich jetzt komplett anders gemacht, dann halt, bevor ich sage, nee, das ist ja totaler Quatsch, was du da machst, zu fragen, warum machst du das so oder was hast du dir dabei gedacht? Weil ganz oft überlegen sich die Leute ja schlaue Sachen manchmal vielleicht sogar schlauere Sachen, als ich mir überlegt habe. Oder die anderen Leute haben einen Denkfehler zum Beispiel und machen anhand dieses Denkfehlers dann aber konsequent halt was ich vielleicht anders gemacht hätte. Und dann kann man ergebnisoffen darüber diskutieren. Und ich mag diese Frage ultra gerne und freue mich immer sehr, wenn OberärztInnen zum Beispiel nicht sagen, hey, nee, mach das nicht so, mach das so, wie ich das möchte, sondern halt erstmal fragen, was hast du dir dabei gedacht? Das liebe ich.
Vielleicht wäre das auch was, was man in der Aufarbeitung dieses Falls, auch gegebenenfalls als ärztlicher Leiter, Rettungsdienst oder Leiterin, dann sagen könnte und das Ganze so ein bisschen aufarbeiten, sodass man halt mit Personen darüber spricht, wie sie und warum sie so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Absolut. Das würde ich mir zumindest auch wünschen, dass ich so mit anderen Leuten rede und dass mit mir auch genauso gesprochen wird.
Ja, 100%.
Also spannender Fall. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Schickt uns auch gerne solche Fälle, die jetzt nicht ein typisches Momentum als Fehler haben, sondern im Zweifelsfall auch wirklich, so wie jetzt gerade auch einen kompletten Fall. Die E-Mail-Adresse ist, glaube ich, lieblingsfehler@pin-up-docs.de. Und wir haben natürlich auch noch einige in petto. Manche Sachen wiederholen sich und dementsprechend, wir versuchen das immer so ein bisschen spannend für euch zu halten und immer mal unterschiedliche Dinge mit euch zu präsentieren beim Lieblingsfehler.
Ja.
Ich glaube, damit sind wir durch für diese Folge.